darf auch übersetzt werden mit Parole oder Wahlspruch, wobei mir das Wort Losung dann wirklich besser gefällt. Das diesjährige Wort, Bibelwort für diese Gemeinde hier, ich glaube, das ist nicht vor ungefähr, steht in Matthäusevangelium 5, Kapitel 5, Vers 7, im Wortlaut der Fotokarte: Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Als ich dieses Losungswort nochmals nach vorne genommen habe, um die Predigt vorzubereiten, bereits vor einigen Wochen, da habe ich die Predigt geschrieben. Und als ich diese Tage die Predigt nochmals überarbeitet habe, ist mir etwas der Atem stocken geblieben. Vor allem ab den Entwicklungen mit dem Ukrainertreffen, dem Auftun des Hauses der gelebten Barmherzigkeit, die nötig ist. Überhaupt die Bergpredigt: Wer liest, so gut und schnell, selig, der verfolgt wird. Glücklich, wer verfolgt jetzt, weil er tut, was Gott will. Das lesen wir ganz schnell und viele Menschen buchstabieren es mit Leib und Leben. Wir werden heute in der Predigt uns etwas grundsätzlicher Gedanken machen über die Bergpredigt, ein bisschen den größeren Rahmen bedenken, und ich werde in den zweiten Teil nach Gebetstag und Muttertag dann konkreter auf dieses Losungswort eingehen, auf die Barmherzigkeit. Dieses Leitwort für dieses Kalenderjahr steht in der Bergpredigt Jesu. Der Evangelist Matthäus hat es aufgeschrieben, und wenn wir das Neue Testament aufschlagen, landen wir als erstes bei Matthäus. Vielleicht habt ihr es mal auswendig gelernt. Und das ist nicht von ungefähr. Matthäus hat diesen Bericht unter der Leitung von Gottes Geist strukturiert und gegliedert. Matthäus hat das Evangelium nicht nach der Zeit chronologisch aufgeschrieben, sondern er hat es strukturiert. Im Matthäus-Evangelium gibt es 5 große Reden von Jesus. Und die Bergpredigt ist die erste dieser 5 Reden. Das Matthäus-Evangelium ist ähnlich gegliedert wie das Alte Testament. 5 Bücher Mose, 5 große Reden von Jesus. Matthäus zeigt Jesus als den neuen, größeren Mose. Wir werden probieren, das nochmals uns zu Gemüte führen, eine kurze Einführung zum Matthäusevangelium. Ich hoffe, es klappt.
Das Evangelium nach Matthäus. Es ist einer der ersten offiziellen Berichte über Jesus von Nazareth, sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung. Der Autor wird im Buch selbst nicht genannt, aber die früheste verlässliche Tradition schreibt das Buch dem Zolleinnehmer Matthäus zu. Er war einer der 12 Apostel, die Jesus berufen hatte. Er taucht sogar selbst im Buch auf. Die Apostel gaben ihre Augenzeugenberichte über Jesus etwa 30 bis 40 Jahre lang mündlich weiter, zusammen mit seinen Lehren, die sie auswendig kannten. Matthäus hat dann all das gesammelt und zu einem genialen Ganzen zusammengefügt. Dabei wollte er bestimmte Themen über Jesus betonen. In diesem Video geht es um die erste Hälfte des Buches. Matthäus wollte besonders betonen, dass Jesus die biblische Geschichte von Gott und Israel fortsetzt und erfüllt. Jesus ist der Messias aus dem Stamm Davids. Er ist ein Lehrer mit Autorität wie Mose. Und vor allem ist er Gott mit uns, oder auf Hebräisch Immanuel. Matthäus hat sein Buch so aufgebaut, dass die Einleitung und die Zusammenfassung den Rahmen um die 5 Abschnitte in der Mitte bilden. Jeder dieser Abschnitte endet mit einer längeren Lehrpredigt von Jesus. Dieser Aufbau ist bewusst gewählt und echt genial. Schauen wir uns das jetzt mal näher an. Kapitel 1 bis 3 machen schon deutlich, dass die Geschichte von Jesus direkt mit der Geschichte des Alten Testaments verbunden ist. Matthäus beginnt mit dem Stammbaum von Jesus und macht klar, dass Jesus aus der messianischen Linie Davids stammt und ein Nachkomme Abrahams ist. Das bedeutet, dass er Gottes Segen zu allen Völkern bringen wird. Danach kommen wir zu der berühmten Geburtsgeschichte von Jesus. Dabei wird vor allem betont, wie all diese Ereignisse die Prophetien des Alten Testaments erfüllen. Zum Beispiel, dass fremde Völker kommen würden, um den Messias zu ehren. Oder er in Bethlehem geboren werden würde. Aber noch mehr als das, Jesus wird durch den Heiligen Geist gezeugt. Er wird Immanuel genannt. All das zusammen zeigt, dass Jesus nicht nur ein Mensch ist. Er ist Gott mit uns. Gott wurde Mensch. In der Einleitung sieht man schon zwei Schlüsselthemen des Buches. Jesus ist ein Nachkomme von David und er ist Immanuel. Aber Matthäus zeigt auch, dass Jesus ein neuer Mose ist. Wie Mose kam Jesus aus Ägypten, ging durch das Wasser bei seiner Taufe und verbrachte 40 Tage in der Wüste. Anschließend geht er auf einen Berg, um seine Lehre zu verbreiten. Dadurch macht Matthäus klar, Jesus ist der größere Mose, der im Alten Testament angekündigt wurde und Israel aus der Sklaverei befreien wird. Er wird ihnen Gottes neue Gebote geben, sie von ihren Sünden retten und einen neuen Bund zwischen Gott und seinem Volk schließen. Diese Parallele zwischen Mose und Jesus erklärt auch, warum Matthäus das Zentrum des Buches so strukturiert hat, wie wir es vorfinden. Die fünf Teile stellen Jesus als Lehrer vor. Gleichzeitig stehen sie aber auch parallel für die fünf Bücher Mose. Jesus ist der neue Lehrer des Bundes, der die Geschichte der Tora vollenden wird. Im ersten Teil, in Kapitel 4 bis 7, betritt Jesus die Bildfläche und verkündigt, dass Gottes Königreich da ist. Das ist ein Schlüsselgedanke. Das Königreich Gottes dreht sich im Kern um Gottes Rettungsaktion für die ganze Welt, die durch König Jesus ausgeführt wird. Jesus ist gekommen, um gegen das Böse anzutreten, besonders gegen geistliche Mächte, Dämonen, Krankheiten und den Tod. Jesus ist gekommen, um Gottes Herrschaft über die ganze Welt wiederherzustellen. Dazu erschafft er eine neue Familie von Menschen, die ihm nachfolgen, seiner Lehre gehorchen und sich seiner Herrschaft unterstellen. Nachdem Jesus begonnen hatte, Menschen zu heilen und eine neue Gemeinschaft zu formen, nimmt er seine Nachfolger mit auf einen Berg bzw. einen Hügel und hält dort seine erste große Lehrpredigt, bekannt unter dem Namen Bergpredigt. Jesus beschreibt hier, wie Nachfolge und das Leben in Gottes Königreich konkret aussehen. Dieses Reich stellt vieles auf den Kopf. Keiner ist hier wichtiger als der andere. Ob jemand arm oder ein Niemand ist, ob er reich oder religiös ist, alle sind dazu eingeladen und aufgerufen, umzukehren und Buße zu tun, um Jesus zu folgen und zu seiner Familie zu gehören.
Wer das Neue Testament aufschlägt, begegnet bald dieser Bergpredigt von Jesus. In der Bergpredigt finden wir den Schlüssel zum Leben und Wirken von Jesus. Und in den Seligpreisungen finden wir den Schlüssel zum Schlüssel, den Zugang zur Bergpredigt. Die Bergpredigt hat viele Wirkungen gehabt, eine große Wirkungsgeschichte. Im Verlauf der Geschichte wurde immer wieder diskutiert, für wen ist diese Bergpredigt? Einige sagten für eine Elite, für die Priester, für die angestellten Christen, zum Beispiel in der katholischen Kirche, für sie gilt die Bergpredigt, für die anderen Christen nicht. Andere sahen in der Bergpredigt ein politisches Programm, das, wenn man nur wollte, eine bessere Welt schaffen könnte, wo alle etwas netter miteinander sind. Wieder andere sagten, das ist eine Rede für die Endzeit, die man nicht lange einhalten kann, aber für eine kurze, intensive Zeit ist sie gedacht. Und weil es schon so lange geht, ist es für uns vorbei. Gerhard Lofink hat ein ganzes Buch dieser Frage gewidmet. Ich erspare uns dieses Buch. Aber wir merken, die Bergpredigt provoziert. Die Bergpredigt, so sagt Professor Dr. Zimmer, er sagt, die Bergpredigt ist der provokativste Text der Bibel. Und er sagt, warum? Wenn wir diesen Text lesen, merken wir, dass wir uns nichts mehr einzubilden haben für unser gutes und frommes Tun. Nagel auf den Kopf. Die Bergpredigt, wie alle Reden im Matthäusevangelium, sind eingefasst von einer Klammer, von einer Eingangsbemerkung und Endbemerkung. Das kennzeichnet diese fünf Reden im Matthäusevangelium. Das lautet dann im Matthäusevangelium Kapitel 4, Vers 25 so: Und es folgte Jesus eine große Menge aus Galiläa, aus den 10 Städten, aus Jerusalem hinaus. Als aber Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und Jesus tat seinen Mund auf und lehrte sie. Damit wird die Bergpredigt eröffnet. Und dann später im Kapitel 7, Vers 28, der Abschluss der Bergpredigt. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre. Denn er lehrte mit Vollmacht, wie kein Schriftgelehrter es bisher tat. Matthäus zeigt, dass Jesus nicht nur ein Mann der Worte ist, der großen Rede, wie es viele Männer, vielleicht auch Frauen gibt in dieser Welt, die viel reden, sondern dass Jesus ein Mann von Worten und Taten ist. Wort und Tat sollen zusammengehören in Gottes Reich, auch bei seinen Nachfolgern, bei seinen Jüngern, bei Christen. Jesus beginnt zu reden und er hat grob gesagt zwei Gruppen, zu denen er redet. Einmal ist es das Volk. Einige haben gefragt, ja, hat dann das Volk das gehört? Am Ende des Berichtes heißt es, sie entsetzten sich. Sie haben es gehört. Und er redet zu den Jüngern. Das ist die nähere Hörerschar, die Jünger, die nahe bei Jesus sind, vielleicht bei seinen Füßen, es sind Menschen, die bereits entschieden haben, dass sie Jesus hinterhergehen, dass sie Jesus nachfolgen. Damit ist für mich die Frage nach der Zuhörerschar, nach dem Adressaten schon beantwortet. Die Bergpredigt gilt nicht zuerst aller Welt, sondern den Jüngern. Es ist nicht zuerst ein politisches System der sozialen Gerechtigkeit. Es ist keine Ethik für alle Menschen, sondern für Nachfolger. Und dann für das Volk der Juden. Spannend, das könnte man ausbauen, darüber nachdenken. Alle die 10 Städte, die genannt sind, schließen die heidnischen Städte aus, es sind nur jüdische Städte aufgezählt. Jesus redet zu Juden. Zu denen, die ein Vorbild in dieser Welt sein sollen für alle Völker. Wer also Jesus nachfolgt, soll diese Predigt hören und davon lernen. Haben wir Ohren, damit wir hören wie Jünger? Schenken wir ein offenes Herz, nehmen wir Zeit, um das zu hören und danach zu handeln. Jesus redet ganz klar zu Jüngern. Einzelne Ausleger sagten, die Bergpredigt richtet sich an jeden einzelnen Menschen, der Jesus nachfolgt. Aber Jünger sind nicht nur einzelne Menschen, Jünger sind eine Gemeinschaft. Jünger sind eine Gruppe, ist eine Bewegung, ist eine Kirche. Darum sagte der gleiche Ausleger, wie ich vorher zitiert habe, die Bergpredigt kann nicht von einem Einzelnen erfüllt werden. Die Jünger sind eine Gruppe, eine Jesusbewegung. Die Bergpredigt kann nur von ihnen gemeinsam ausgefüllt werden. Und irgendwie klingt ein Lied an aus Jungschar-Zeiten und wir haben es gestern gesungen im Morgengebet. Warum geht es nicht als Solo-Christ, als einzelner Christ? Wir brauchen die anderen Christen. Die Bergpredigt ist also nicht Utopie oder Ideal, sie will gehört und getan werden. Ein erster Gedanke für heute Morgen: Gottes Herrlichkeit in der Schönheit seines Wortes. Und wenn ich jetzt umstelle, erschreckt nicht, ich sage ein paar Dinge dazu. Gottes Herrlichkeit in der Schönheit seines Wortes. Jesus sagt in der Bergpredigt Gottes Wille und wie wir das in unserem Alltag leben können. Richtet nicht, sorget nicht und so weiter. Aber die Bergpredigt beginnt an einem anderen Platz, nämlich nicht mit einem Befehl, nicht mit einer Aufforderung, sondern mit Zusagen. Mit den Seligpreisungen werden Menschen beglückt wünscht. Daniela ist heute so eingestiegen. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr hier im Gottesdienst seid. Glücklich ist, wer hier ist. Selig ist, wer hier ist. So beginnen diese Worte von Jesus. Das zugrunde liegende Wort ist ein Glückwunsch. Wie wir es machen, wenn jemand Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch. Oder wenn jemand eine Prüfung bestanden hat. Herzliche Gratulation. Es hat also nichts zuerst damit zu tun, mit selig im Sinn von errettet sein, von ewigem Leben, sondern es war ein alltäglicher Begriff, den Luther als erster übernommen hat für die deutsche Bibel. Es ist eine Gratulation. Glücklich ist. Übrigens, im Alten Testament hat Luther dieses gleiche Wort anders im Deutschen wiedergegeben. Erinnert ihr euch, wie es im Psalm 1 beginnt? Wohl dem, der nicht wandelt. Dieses Wohl dem ist das gleiche Wort im Alten Testament wie selig. Wohl dem, glücklich ist, wer nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Zu beglückwünschen ist, fröhlich ist, wer. Das Gegenteil von selig oder von glücklich wäre dann das Wort wehe. Wehe dem. Glücklich bedeutet in Gottes Reich, fruchtbar zu sein, zuverlässig, entschlossen den Weg des Jüngers zu gehen. Immer wieder lesen wir und hören in den Psalmen, wie Gottes Herrlichkeit strahlt in der Schönheit der Schöpfung. Und wer es nicht glaubt, macht einen Spaziergang durch den Frühling. Die ganze Schöpfung widerspiegelt Gottes Herrlichkeit. Oder nehmt das Mikroskop und schaut die menschlichen Zellen an und so weiter und so fort. Gottes Wort erzählt, verkündigt seine Herrlichkeit. Und so wie die Schöpfung Gottes Herrlichkeit bezeugt, so bezeugt auch hier Gottes Wort in schriftlicher Form das Geniale an Gottes Wesen. Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen, damit vielleicht auch einen Schlüssel geben, wie man an einen Bibeltext herangehen darf. Man darf auch mal in die Bibel zeichnen. Ich möchte mit euch etwas entdecken. Dieser Aufbau der Seligpreisungen ist genial, hat jemand gesagt. Ich mag dieses Wort nicht so, ich finde es einfach fantastisch, großartig, mit großender Leuchtkraft. Die ersten 8 Seligpreisungen gliedern sich in 2 Strophen. Die 9. Seligpreisung unterscheidet sich etwas von den ersten 8. Die 9. sagt nämlich: Selig seid ihr, wenn sie euch verfolgen. Dort werden die Jünger direkt angesprochen, ihr, euch. Die ersten 8 Seligpreisungen vorher gehen an alle Nachfolger, an alle Menschen. Konzentrieren wir uns mal auf die 8 Seligpreisungen. Übrigens, an der Kirchendecke in der reformierten Kirche in Ostermundingen sind die Seligpreisungen aufgeschrieben, an den Holzbalken. Wer hat sie schon studiert? Hoffentlich nicht während einer langweiligen Predigt. Wie viele sind dort notiert? 8 oder 9? Geht hin und schaut es euch an. Gottes Herrlichkeit in der Decke der Kirche weist hin auf die Größe unseres Herrn und Heiland. Die ersten 8 Seligpreisungen haben 2 Strophen. Dafür gibt es verschiedene Anhaltspunkte. Die erste und letzte Seligpreisung redet vom Himmelreich. Das ist wie eine äußere Klammer. Die 4. und 8. Seligpreisung redet von Gerechtigkeit. Und schade, wer nicht gut Griechisch kann, ich kann es auch nicht so gut, ich kann es nur nacherzählen. Die erste Strophe und die zweite, sie bestehen beide aus jeweils 36 griechischen Worten. Und beide Strophen beginnen immer mit den gleichen Anfangsbuchstaben. Es sind 8 Seligpreisungen. Die Zahl 7 in der Bibel, die Zahl der Vollkommenheit. 7 Schöpfungstage. 8, die Zahl, die auf die Ewigkeit, das Unendliche hinweist. Die gelegte 8 ist heute noch in der Mathematik Zeichen für unendlich. Nicht umsonst beschneiden Juden ihre Knaben am 8. Tag, weil es ein Bund ist, der bis in Ewigkeit Gültigkeit hat. Das Grundlegende, was Jesus sagt, das bleibt bis in Ewigkeit. Es hat Ewigkeitswert, was Jesus sagt. Es ist ausgesprochen hier in den Seligpreisungen, ihnen gehört das Himmelreich. Damit, mit Himmelreich ist nicht nur die Ewigkeit gemeint, sondern mit dem Königreich von Gott, das bereits mit Jesus angebrochen ist. Die Juden, die wollten ja Gottes Namen nicht aussprechen, das Wort Jahwe. Und ebenso wollten sie auch Himmelreich Gottes nicht aussprechen. So wurde Himmelreich ein stehender Begriff für Gottes Gegenwart. Dort, wo Gott ist. Dort, wo Gott wirkt. Man könnte also ganz frei sogar übersetzen, selig ist, denn ihnen gehört Gott. Ihnen gehört der Ort, wo Gott wirkt. Sie sind dort zu Hause, sie haben Anteil an dem, was Gott gerade jetzt und bis in alle Zeiten wirkt. Diese Verse leuchten auf, sprachlich von der Gestaltung, dass es nicht Zufall ist. Gott hat es so gewollt. Es ist eben nicht nur Buchstabe. Es ist Gottes Geschenk, sein Wort an uns. Wohl dem, der es immer wieder betrachtet und bestaunt. Ein zweiter, etwas vielleicht praktischerer Teil für uns. Was uns im Leben und Sterben trägt, sind Gottes Zusagen für unser Leben. Die Seligpreisungen sind Texte in kurzer Form, in Telegramm. Ich würde heute vielleicht sagen, wie ein SMS. Es ist kein einziger Anspruch in diesem Text, keine einzige Aufforderung. Alle Gruppen, alles, was hier gesagt wird, ist getragen vom Zuspruch von Gott, von seiner Zusage, von seinem Versprechen. Sie reden zuerst von dem, was Gott tut. Glücklich ist wer? Gott betitelt die Menschen als glücklich. Lasst uns das hören. Die Seligpreisungen reden von dem, was Gott beurteilt in unserem Leben. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir aus den Seligpreisungen kein Regelwerk machen und uns knechten oder gegenseitig knechten. Es steht zu Beginn der Predigt nicht, was wir tun müssen, sondern was Gott uns zusagt. Die Bergpredigt hat viele Appelle, aber sie sind immer getragen von diesen 8 Zusagen an die Jünger und ans Volk. Ein Kernsatz: Die biblische Botschaft lebt von der Zusage von Gott an uns. Wenn wir nur das mitnehmen heute. Nehmen wir Gottes Zusagen weg aus der Bibel, so ist es eine zerstörerische, knechtende, keine frohmachende Botschaft mehr. Dann ist es Regelwerk, Gesetz und kein Evangelium mehr. Wir sind eingeladen, die Bedeutung von Gottes Zusagen für unser Leben neu zu entdecken. Wir können es nicht genug lernen, die Zusagen von Gott an uns angemessen zu schätzen. Das Matthäusevangelium beginnt mit einer Zusage. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Sie wird ihn Immanuel, Gott mit uns, nennen. Das ist eine Zusage. Gott ist mit uns. So beginnt Matthäus mit dieser Zusage. Und viele von uns wissen es, wie Matthäus aufhört. Das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch. Jeden 5. Tag. Nein. Auch nicht einmal im Jahr. Einmal im Jahrhundert. Nein. Ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende dieser Welt. Ich kann das mit meinem Verstand nicht fassen. Aber ich will es im Glauben annehmen. Und das dem entgegenhalten, was ich manchmal an Not sehe, an offenen Fragen sehe, an scheinbar gottlosen Dingen, nehme ich Gott bei seinem Wort, bei seiner Zusage. Seine Zusage trägt mich und dich im Leben und im Sterben. Nicht, was wir tun. Das ist brüchig, das ist unvollkommen, das ist schwach, das ist manchmal auch falsch. Was uns im Leben und im Sterben trägt, sind Gottes Zusagen. Wir sind uns einig, dass Glaube Früchte bringen soll. Aber nicht die Früchte tragen uns, sondern Gottes Zusagen allein. Es sind nicht die Appelle, die unser Leben verändert. Jetzt mach mal. Jesus sagt nicht, jetzt seid endlich mal barmherzig. Er hätte Anlass, oder? Sondern es sind die Zusagen von Gott. Er ist für dich gestorben, für dich auferstanden. Als Jünger und JüngerInnen von Jesus leben wir von den Zusagen Gottes. Ich bin da für dich. Ich habe dich erlöst. Ich werde dich nicht verlassen. In Christus sind wir Erben seines himmlischen Reiches. Dich wird nichts von mir trennen. Wir leben von den Zusagen Gottes in unserem Leben. Eine Frage abschließend. In welchem Bereich lebst du nicht mehr von dieser Gnade, von diesen Zusagen, sondern aus einem Kampf und Krampf heraus, Gott zu gefallen, für Gott zu leisten, für Gott anständig zu sein? Kehre zurück, höre, lebe neu von seinen Zusagen. gerade in deinem Alltag, wo dir etwas schwer fällt, wo etwas auf dein Herz, auf deine Gedanken drückt. Beginn neu, Gottes Zusagen an dich zu lesen, zu schreiben. Vielleicht auf die Hand, vielleicht auf die Stirn, vielleicht aufs Herz zu schreiben. Du bist getragen von Gottes Zusagen. Und abschließend eine Frage, die mich beschäftigt. Was für ein Bild geben wir unserer Umwelt ab? Als Menschen, die mit Appellen von Gott zu kämpfen haben, die verkrampft sind, weil sie Gott gefallen müssen? Oder spiegelt sich, wir sind Kinder Gottes aus Gnade, wir sind getragen von seinen Zusagen. Lasst uns danach ausstrecken, dieses Bild für uns neu in Anspruch zu nehmen, uns zu spiegeln.